Hannes Zwetschke heute am Apparat mit
Oliver Störing. Olli nicht im Dienst.
Genau, so kennt man ihn auf TikTok.
Ja.
Olli, uns bringt unsere gemeinsame TikTok-Agentur zusammen. Ganz witzig. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Wenn du heute zum Beispiel über eine gewisse Software streamen willst, dann brauchst du eine TikTok-Agentur, weil du so einen sogenannten Streaming-Key brauchst. Und der Sebastian von MDPW ist ein gemeinsamer Kontakt von uns und der hat mir geschrieben, Hannes, du musst diesen Olli kennenlernen. Der hat eine ganz, ganz wilde Geschichte und der geht gerade bei TikTok ab. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da gibt es doch was mit dem Finanzamt, was ganz, ganz viel mit deiner Geschichte zu tun hat. Und das interessiert doch vor allem auch meine Leute hier. Weil es geht ja bei Apparat in diesem Podcast hier um Macherinnen, um Macher, um Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da ist das Finanzamt natürlich auch eine große Geschichte. Und wer dich jetzt von TikTok nicht kennt, erzähl doch mal, was der Olli mit dem Finanzamt zu tun hat.
Tja, also meine Lebensgeschichte ist eigentlich relativ simpel so erzählt. Also ich bin in meinem Umkreis auch gar nicht weit gekommen. Ich bin quasi geboren in einem Krankenhaus, habe davon ungefähr einen Kilometer weit weg gewohnt und einen Kilometer weiter oder Luftlinie war schon meine Schule und ein bisschen weiter im Berg hoch ist quasi das Finanzamt gewesen, wo ich dann auch hinterher gearbeitet habe. Aber ja, ich habe Schule gemacht, Abitur und in der 12. Klasse habe ich mich beworben. Also ich wollte einfach Bewerbungsgespräche machen. Ich wollte einfach mal so wissen, wie das ist, ein Bewerbungsgespräch zu haben. Habe ich 3 Bewerbungen geschrieben und das erste Bewerbungsgespräch war beim Finanzamt.
Was waren die anderen 2?
Das war BP und Rechtspfleger.
Ah, aber schon immer so, sagen wir mal.
Das waren alles duale Studiengänge.
Ja.
3 duale Studiengänge. Weil der andere Weg wäre eigentlich gewesen, ich hätte Jura studiert. So, das wäre, glaube ich, die Alternative gewesen. So, eigentlich so Studium wollte ich schon machen.
So. Aber sagt das schon was über dich aus? Also, das ist ja alles jetzt sehr amtlich, sehr korrekt, sehr vielleicht auch Behörde. So, ist das so, würdest du dich so beschreiben? Bist du da so?
Nee, also jetzt mit 39 Jahren kann ich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber man bekommt natürlich durch Eltern, ist ja einfach so, Umfeld ist ja ein Riesenthema auch. Und wenn meine Mutter ist Lehrerin gewesen, mein Vater war auch im öffentlichen Dienst als Maschinenbauingenieur, so und natürlich dann beides, einmal Beamtenverhältnis, einmal auch öffentlicher Dienst ist ja am Ende das Gleiche, fast wie Beamter.
Ja.
Und da kriegst du natürlich in die Kinderstube, das kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Ne? Also irgendwo so ein Mindset kriegst du schon mit. Und dass du dann auch in so eine Richtung rutscht, dass du gar nicht weißt, es gibt Unternehmer, es gibt selbstständig, es gibt Gewerbebetrieb. So, man kann was machen, man kann was verkaufen. Klar, man kauft selber, aber dass man selber den Gedanken hat, ich mache sowas, das ist schon, das kommt nicht in den Kopf rein. Ne? Und dann gibt es eigentlich in der Welt eigentlich nur Angestelltenverhältnis. Da muss man natürlich auch sagen, da hilft die Schule und so weiter auch gar nicht mit. Ne? Weil du hast ja nicht einmal in der Woche eine Stunde, wo es um das Thema Steuern geht oder wo es um Thema Versicherung geht, Mietverträge, was auch immer. Ne? Also,
und liegt ins Leben am Ende des
Tages auch. Ne? Genau, um wichtige Sachen. So, und das liegt zum einen daran, weil es die Lehrer selber auch nicht besser wissen. Also woher sollen die es wissen? Die wissen ja auch nur ihr Fach dann oder so oder ein bisschen Schule, wie man das macht, Pädagogik. Und am Ende bist du dann auch abhängig von den Eltern. So, mein Vater hat auch immer noch seine Steuererklärung selber gemacht. Der war da auch relativ affin. Von daher habe ich so mit Steuern ein bisschen was mitgekriegt. Und ja, dann habe ich da das Bewerbungsgespräch gehabt, aber gar nicht jetzt mit dem Ziel, dass das unbedingt wird.
Und jetzt aber vielleicht als Plot-Twist für unseren Podcast heute. Jetzt bist du heute 39 und ist gefühlt, ich würde jetzt mal hetzerisch sagen, auf die andere Seite gewechselt, weil der Olli hat sich vor ein paar Monaten entschieden, nicht mehr beim Finanzamt zu arbeiten. Nur mal so als Einhack. Und deswegen ist es auch so interessant, weil du unglaublich viel Wissen natürlich jetzt hast über diese Behörde, wie das läuft, wie das funktioniert. Und das ist ja schon auch für viele Leute. Ich bin ja zum Beispiel auch sogar, also ganz viel im Unternehmertum ist ja Steuergestaltung, was ja am Ende des Tages nur ein schönerer Begriff ist für so wenig Steuern zahlen wie möglich. Da bin ich gar nicht dabei, um ehrlich zu sein. Also bei mir melden sich, je mehr ich in die Sichtbarkeit auch gehe, unglaublich viele Leute, die sagen, hey, wir bringen die Steuerlast gefühlt auf 0%. Da bin ich anderer Meinung. Wir leben in einem unglaublich schönen Land. Das funktioniert nur, wenn man auch Steuern bezahlt. Da bin ich natürlich auch so ein bisschen mit meiner Agentur reinsozialisiert, weil in Werbeagenturen geht halt, da gibt es überhaupt nicht den Gedanken, was schwarz zu machen, weil jeder, der zu uns kommt, hat ein Unternehmen und möchte es abschreiben. So, und damit hat sich das Thema schon mal erledigt. Aber wer halt heute auch auf schönen Autobahnen fahren will und nachts die Straßen beleuchtet und eine saubere Stadt, der muss am Ende des Tages auch Steuern bezahlen. Nichtsdestotrotz.
Ja.
Möchte man natürlich auch nicht zu viel bezahlen. So. Aber lass uns mal zurückspringen. Du kriegst dein erstes Bewerbungsgespräch.
Genau. So, und ich sage, ich bin da nur genommen worden, weil links von mir saßen 3 Mädels, rechts von mir saßen 3 Mädels, ich saß in der Mitte. So, und ich war eigentlich relativ, sag ich mal, eher eigentlich zurückhaltend da unterwegs. Aber die haben mich mit ihren Aussagen da oder ihren Antworten so aufgeregt, dass ich da so richtig ein bisschen, sag ich mal, außer Haut gegangen bin oder ein bisschen, mich mehr beteiligt habe. Und ich glaube, dadurch bin ich dann so herausgestochen, dass sie gesagt haben, jo, den nehmen wir. Weil damals war es wirklich noch so, da war es nicht so einfach, da genommen zu werden. weil die hatten nicht so viele Plätze. Ne?
Völlig anderer Arbeitsmarkt auch wie heute. Ne? Am Ende des Tages war das ja, wo ich auch.
Schon vier dann.
Da hast du noch richtig hasseln müssen, einen Job zu kriegen. Und da war es wahrscheinlich, ich glaube, damals hat es immer Assessment Center geheißen, wo also viel mehr Bewerber da waren und die richtig gechallenged haben. Heute undenkbar. Ne? Heute macht jeder seinen Kopfstand, um die Leute in den Laden zu kriegen.
Wo überhaupt da einer sich bewirbt.
Ja.
Wir müssen alle nehmen, die kommen so ungefähr.
Ja. Dann bist du im Finanzamt. Jetzt bist du aber nicht gleich verbeamtet. Du bist am Ende des Tages.
Du bist schon direkt verbeamtet quasi. Da setze ich Beamter auf Widerruf.
Mhm.
Genau, da kannst du jederzeit rausgeschmissen werden quasi, aber es heißt schon Beamter.
Mhm.
Und genau, dann habe ich das duale Studium gemacht. Das geht 3 Jahre, muss man sagen. Das würde ich auch immer wieder machen. Das duale Studium ist wirklich mega gewesen. Einmal von der Umgebung, das hat in Nordkirchen in so einem Schloss stattgefunden. Du bist da wie so im Internat untergebracht von Montag bis Freitag, also nicht gezwungen. Du kannst auch nach Hause fahren, aber wenn du jetzt eine Stunde fährst, die Stunde am Tag hast du nicht. Also du kannst da nicht eine Stunde hin und her düsen. Die Zeit brauchst du zum Lernen quasi schon.
Und wie nennt sich der Job dann? Finanzfachwirt, oder?
Diplom-Finanzwirt. FH ist der Abschluss und man ist dann, man ist Finanzanwärter und dann am Ende ist man Steuerinspektor. So sind die Amtstitel.
Aber es ist ein isolierter Beruf, mit dem du jetzt erstmal in der freien Wirtschaft, also rein aufs Finanzamt zugeschnitten, oder?
Ja, so schon, aber man muss sagen, die Steuerberater, die tingeln natürlich schon darum. Ne? Also die sprechen quasi da schon Leute an, direkt nach dem Studium da rauszuholen.
Mit Insiderwissen, mit
Genehmigungen. Nein, das auch, aber man muss sagen, das ist für Steuerrecht ist es die bestmöglichste Ausbildung. Da gibt es auch noch Unterschiede, welches Bundesland, und gerade Nordkirchen, muss man wirklich sagen, ist da die Top-Adresse
wirklich
für Steuerrecht. Du kannst auch an keiner Uni oder so kannst du Steuerrecht so studieren wie da. In der Intensität auch. Ne?
Ist total spannend, weil wir haben gerade so Karrierekampagnen für die deutsche Rentenversicherung gemacht. Und da ist es tatsächlich so, das sind so ganz eigene Jobs, die kannst du dann auch nur, natürlich findest du in der freien Wirtschaft später, es gibt ja immer 1000 Möglichkeiten im Leben. Aber das ist schon sehr zugeschnitten auf die DRV. Und wenn du da, das ist natürlich auch deswegen, hatten wir auch so Bock, die Kampagne zu machen, da junge Leute quasi zu begeistern, im Alter von 17, 18, 19 zu sagen, ich setze trotzdem auf dieses eine Pferd, ist schon auch eine Besonderheit.
Ja. Ja klar, wenn du dich da so verpflichtest, auf jeden Fall.
Wie lange warst du da?
Also das Studium geht 3 Jahre, dann ist es abgeschlossen, dann bekommt man sein Diplom Finanzwirt FH, ne? Und das ist halt ein relativ begehrter Titel. Wenn du jetzt direkt zum Steuerberater gehen möchtest, dann musst du auch erstmal, das ist auch ein guter Vorteil, du kriegst wirklich ein mega Gehalt schon in diesem Studium. Ne? Damals bei mir waren es 800 Euro, jetzt mittlerweile sind es glaube ich über 1500 Euro, die du im ersten Jahr in der Ausbildung schon direkt so bekommst, plus Unterkunft plus Verpflegung, musst du so ein klein bisschen was abdrücken, aber es ist lächerlich. Und also das schon, also die Umstände sind da schon mega. Dein Zimmer wird sauber gemacht, da wird Müll rausgebracht, du kannst da duschen, du kriegst Essen 3-mal am Tag, du kriegst die Lernmaterialien, du musst nichts kaufen, du kriegst auch ein iPad geschenkt noch oben drauf und so.
Also das Full Service.
Voll, wirklich, dass sie den Hintern nicht abputzen, ist alles eigentlich. Aber geht tatsächlich aber auch gar nicht anders, weil wenn du dich darum auch noch kümmern müsstest, dann kriegst du gar nichts mehr, also kriegst es nicht hin. Und dann bin ich halt relativ schlecht da gestartet, weil ich direkt eine Lungenentzündung hatte. Das war ein Riesenproblem dann. Ja. Okay, nee, wolltest du was fragen?
Nee, und jetzt also dual heißt ja zeitlang da und aber auch immer eine gewisse Zeit im Finanzamt dann schon.
Ja, genau.
Was waren da so die ersten Jobs im Finanzamt? Womit startet man da so?
Du gehst da durch alle Stellen durch. Das ist ja auch das Ziel der Ausbildung, dass man wirklich alles gesehen hat, von Veranlagungsbezirk, Betriebsprüfung, Erhebungsstelle, Rechtsbehelfsstelle, Bewertungsstelle, die am anderen früher ja noch ein ganz niedriges Standing hatte. Ne? Mittlerweile ist das durch diese Grundsteuerreform, sind die komplett überlastet gewesen. Genau, also man sieht da jede Stelle auch Außendienst, ne? Auch im Steuerfahndung gibt es natürlich auch.
Ja.
Man geht dadurch alles einmal so ein bisschen, stumpert man da rein.
Schau mal, Olli, ich würde gerne eine Idee mal pitchen und du kannst mir das, glaube ich, perfekt beantworten. Jetzt muss man immer dazu sagen, Steuern ist gar nicht mein Game, es macht mir überhaupt keinen
Spaß. Ich habe auch schon mal aus dem TikTok-Post
gehört. Ja, furchtbar, ich finde es ganz furchtbar. Und deswegen ist ja umso besser, wir haben einen Experten da, weil ich habe da auch schon tatsächlich 1-2 TikToks mal revidieren müssen, weil ich einfach Quatsch erzählt habe. Es ist einfach nicht meine Expertise. Ich habe gute Berater und so, habe ein gutes Konstrukt auch gebaut, habe jetzt quasi zwei Steuerberater, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einer Kanzlei. Das ist sehr, sehr gut. Der eine ist sehr konservativ, der andere ist eher drauf wie ich. Und dann habe ich zusätzlich noch von Sonntag und Partner den quasi einen externen Berater, der gar keine Buchhaltung macht, sondern der nur berät.
Einiges Team, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich wollte auch immer mal irgendwie beim Land sitzen und mein Steuerkonzept, wie ich es mir vorstelle, pitchen. Natürlich funktioniert das alles nicht, weil es steckt ja eine unglaubliche Lobby an Steuerberatern auch dahinter. Aber ich würde es dir gerne einmal sagen und vielleicht kannst du dann einhaken und sagen, es würde nie funktionieren. In meiner Vorstellung müsste heute jeder und jede, die sich selbstständig macht, ein Business-Konto natürlich aufmachen. Das ist ja schon mal nicht verpflichtend, das ist schon mal ein großes Problem. Ne? Und dann würde es für mich immer ein Finanzamt-Konto geben. Das wäre mein Konstrukt. Und wenn ich dir heute eine Rechnung schreibe, dann wird diese Rechnung nicht an mein Konto überwiesen, sondern an ein Finanzamt-Konto. Und ich glaube, wir sind heute, und die Idee kommt eigentlich so von vor 10 Jahren, aber heute sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir, kommen wir dann natürlich auch schnell in die Richtung Pauschalbesteuerung, was für mich auch besser war, wenn man heute in Spanien ist zum Beispiel, ist glaube ich die Besteuerung nach Sitzplatz in der Gastronomie zum Beispiel. Also jeder weiß ganz genau, und das ist ja immer so das, wovor wir Unternehmerinnen und Unternehmer auch so Angst haben, dass man nicht so genau weiß, was die Steuern sind dann am Schluss.
Ja.
Und in meinem Konstrukt wäre das so, man überweist es, diese Rechnung, der Olli überweist meine Rechnungen, die landen auf diesem Finanzamtkonto. Und dann geht alles weg, was ich bezahlen muss, alles. Und am Schluss geht auf mein Geschäftskonto, auf mein Hannes Tretschke Geschäftskonto, kommt nur noch das Geld an, das mir wirklich gehört. Das bedeutet natürlich, in diesem Finanzamt sitzt so gut wie niemand mehr und wir haben, weiß ich nicht, wie viele 10.000, 100.000 Steuerberater es in Deutschland gibt, die wären natürlich auch obsolet. Aber würde sowas nicht funktionieren am Ende des Tages?
Nee, das wird nicht funktionieren, weil es gibt so, das Steuerrecht, guck mal, du musst dir das so vorstellen, das Steuerrecht, so wie es heute ist, das war nicht so, wie es heute ist.
Okay.
Das sah ganz anders aus. Es gab auch viel weniger Paragraphen. Ich habe irgendwo in der Nähe habe ich dieses Buch hier liegen. Ne? Dieses Gesetzbuch, das wird immer dicker jedes Jahr.
So, aber das ist ein Scheiß.
Ja, klar ist das Scheiß. Aber das kommt tatsächlich auch nicht immer durch die Politik, sondern das kommt dadurch, dass Leute für sich Sachen beanspruchen und die dann durchsetzen vor Gericht und die dann am Ende dann auch in ein Gesetz landen müssen.
Mhm. Also klagen, die gewinnen und jetzt ist es quasi.
Das lädt sich ohne Ende auf. Das heißt, jeder hat sich seinen Kuchen, seinen individuellen Kuchen für sein Problem da rausgeschnitten, weil er das Problem hatte oder es ein Steuerrecht ausgenutzt hat, was zu unverhältnismäßigen Verlusten geführt hat beim Amt jetzt oder beim Staat. Und dann mussten diese Gesetze angepasst werden. Ne? Und dadurch bläht sich das immer weiter auf. Und ja.
Aber können wir nicht einfach dieses ganze Buch nehmen und wir schmeißen es in die Tonne und machen mein Konstrukt?
Also, eigentlich das, was, wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Ein Politiker.
Wir auf diesem Bierdeckel, ne?
Auf, wir machen Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja, ich glaube, wir werden das nicht mehr so zurückdrehen können. Also klar, vielleicht in der theoretischen Welt, so wie du sagst, aber was ist mit den ganzen Steuerarten? Dann gibt es auch nur noch eine Steuerart oder was macht man?
Ja, schau mal, es ist ja so, jetzt bin ich ja in der glücklichen Lage, den Spitzensteuersatz zu bezahlen, also irgendwo 48, irgendwas Prozent ist das, glaube ich, weißt du auch besser, also sagen wir mal die Hälfte. Und warum kann es denn nicht so sein, dass ich sage, so, jetzt nimmt man einen gewissen Umsatz und da gibt es von mir aus 10 Stufen, die jeder versteht, 100.000 Euro Umsatz ist das, da gibt es ja jetzt auch schon Stufen, man hat ja auch so Freibeträge und so, ne? Und dann sagt man, bei 100.000 Euro zahlst du 20% Steuern. Bei so und so viel. Und am Ende des Tages würde das ja auch in der Gesellschaft was tun. Je mehr du verdienst, desto mehr Steuern zahlst du. Das ist ja jetzt auch schon real und so. Und keiner müsste mehr da tricksen und tun und Sachen machen. Und dann könnte man das immer auch einfach, dann hätte er real zahlen. Das ist ja der nächste Gag. Ne? Also das Finanzamt würde ja immer automatisch sehen, was kommt gerade rein. Und dann könnte ich sagen, so, am Ende des Jahres, vielleicht macht man halt immer das Geschäftsjahr dann, und am Ende des Jahres hat er jetzt 100.000 Euro gemacht, also bezahlt er nächstes Jahr auch diese 20%. Und dann ist es immer so nachgelagert. Jeder hätte auch so Live-Zahlen und so.
Dann gibt es keine GmbH mehr, keine GmbH und Co. KG, keine GbR, kein.
Da wird es alles nicht mehr geben. Alles ganz einfach, ne?
Alles ganz einfach. Wie beteiligen sich dann Leute bei dir und so? Also, das ist alles, ja. Also, das Steuerrecht ist ja auch entstanden aus der realen Welt dann, ne? Also eine GmbH oder zum Beispiel, das ist ein ganz cooles Beispiel eigentlich, Kassenführung, dass wenn du ins Gastro gehst und isst was, dann stehen da Registrierkassen.
Ja.
Die sind nicht da, weil das Finanzamt sagt, da müssen Registrierkassen stehen, sondern die sind entstanden, das ist entstanden, weil die Geschäftsführer oder die dann daran gehört, die haben ihren Angestellten noch nicht vertraut. Und deshalb liegt diese Kassen, das ist eigentlich eine Kontrollfunktion, was sich das Finanzamt jetzt zunutze macht, so gesehen, ne?
Ja.
Aber entstanden ist das nicht aus der Finanzamtssicht.
Mhm.
Also die Welt ist zu komplex oder gerade in Deutschland auch vielleicht ist, ich weiß auch nicht so genau, wie es in anderen Ländern läuft, aber die haben auch Steuern, teilweise kaufen sogar afrikanische Länder unser Umsatzsteuersystem. Mhm. Da waren Dozenten von mir, die sind nach Afrika geflogen und haben denen da beigebracht, wie die Staaten am besten das Umsatzsteuersystem integrieren.
Und das meine ich eben auch mit, ich zahle auch gern Steuern, weil es läuft ja gut. Ne? Also fürs Land läuft, ich habe heute auch schon ein Video veröffentlicht, ich höre die ganze Zeit Wirtschaftskrise. Also ich sehe keine Wirtschaftskrise, ich sehe nur Leute, die halt unterlassen den ganzen Tag, statt zu unternehmen. So, ne? Aber also ich frage mich einfach, woher kommt auch dieser Wunsch? Schau mal, das muss man vielleicht auch mal erklären, es hören ja auch Leute zu, die sich vielleicht erst selbstständig machen wollen. Man hat ja immer diese, ich sage immer auf Bayerisch Knackwatschen, wenn man dann die Dreifachbesteuerung hat. Also du fangst am Anfang an, auch mein großer Fehler, ne? Natürlich weißt du auch, und der Steuerberater hat dir fünfmal gesagt, die Mehrwertsteuer gehört dir nicht, aber es läuft halt am Anfang nicht, man verheizt dir, irgendwann hat man das Problem. So, jetzt steht das Finanzamt.
Mehrwertsteuer weg ist Riesenproblem, ja.
Riesenproblem. Hatte ich, Riesenproblem.
Es war nie dein Geld, das war nie dein Geld.
Diese doch, aber das ist schon was, was mich schon so nervt. Also da entsteht doch schon das erste Problem, daher kommt doch meine Idee für dieses Mehrwertsteuersystem. Warum kriege ich 19%, wenn mir die eh nicht gehören? So, ne? So. Und am Ende des Tages hast du dann irgendwann das Problem, am Anfang machst du vielleicht einmal eine Überschussrechnung, dann gibst du einmal im Jahr die Kiste ab, so, irgendwann kommst du in den Umsatz, musst du bilanzieren, aber dieses Dreifachproblem ist ja immer quasi, ich muss nachzahlen und ich muss jetzt zahlen und ich muss vorauszahlen und auf einmal kommt diese Riesenwatschen und das ist dann immer so dieses dritte Jahr, wo auch die Insolvenzzahlen ja irre krass sind.
So, ne? Ist aber auch echt unverständlich. Mittlerweile sind doch schon so viele darauf reingefallen oder haben diesen Fehler begangen, weshalb ich nicht mehr verstehe, in Zeiten von Internet und YouTube, wo das schon wie viele Influencer haben mir diese Story schon erzählt oder haben das auf YouTube berichtet oder so?
Deswegen machen wir es heute. Schau, wir müssen es jetzt endgültig einmal.
Oder wie viel TikTok sehe ich dazu? Dritte Jahr und das Problem entsteht ja deshalb, du zahlst keine Vorauszahlung. Du nimmst einfach Geld ein. Finanzamt weiß nicht, wie viel du verdienst.
Ja.
Dann gibst du irgendwann die Steuererklärung ab. Da ist das Jahr ja schon lange vorbei.
Ja.
Das kann ja sogar 2 Jahre später sein oder so.
Also machen wir mal theoretisch. Es hat jemand heute, 1. Januar 2025, gegründet.
Ja.
So, weil es einfach ist. Jetzt macht er das ganze Jahr durch.
Erstmal, nee, da ist schon erster Fehler. Der muss einen steuerlichen Erfassungsbogen abgeben und da muss er angeben, wie viel Gewinn er wohl womöglich in diesem Jahr erwirtschaften wird.
Weiß man ja.
Er schreibt da rein, 10.000 Euro, denkt, es passiert nichts.
Ja.
Ja. Dann denkt Finanzamt, okay, der macht 10.000 Euro, da sind gar keine Steuern fällig. Dann ist alles gut, muss er nichts bezahlen, alles entspannt.
Wo ist die Freigrenze? 11.000?
12.260, irgendwo so, da in dem Bereich.
Steuerfrei.
Ja, nee, 12.096 Euro, so ist richtig. So. Genau. Aber das ist zu versteuerndes Einkommen, das verwechseln auch wieder viele Leute. Ne? Es gibt ja Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, dann gibt es verschiedene Steuerarten, die werden zusammengeführt, das ist die Summe der Einkünfte, dann gibt es Sonderausgaben, Krankenversicherung, Spenden, was weiß ich, außergewöhnliche Belastungen. Was am Ende überbleibt, das ist das zu versteuernde Einkommen.
Also abzüglich aller Kosten erstmal, genau. Aber da ist ja dann schon Musik drin. Also das heißt, da
auch 20.000, 30.000 vielleicht Gewinn gemacht.
Umsatz machen quasi. Genau. Ja.
Und da muss immer auch keine Steuern bezahlen. Also Einkommensteuer, auch ganz wichtig. Ne? Es gibt Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer.
Und das Finanzamt, wenn ich jetzt in diesen steuerlichen Erfassungsbogen, den ich ja auch immer kriege, sobald ich eine neue GmbH aufmache, das ist immer der erste Brief, der kommt, meistens direkt nach dem Amtsgericht.
Den solltest du ja eigentlich gar nicht auf den Brief warten, sondern solltest den proaktiv selber ausfüllen.
Eigentlich sollte ich überhaupt gar nichts kriegen. Eigentlich sollte mein Steuerberater das längst ausgefüllt haben, weil das für mich macht. So. Aber jedes Mal scanne ich den und sage, warum habt ihr den noch nicht ausgefüllt? Am Ende des Tages, wenn ich dem Finanzamt jetzt sagen würde, ich weiß jetzt schon, dass die Kiste fliegt, weil das weiß ich zum Beispiel, wenn ich eine neue Firma aufmache, jetzt zum Beispiel eine Immobilien GmbH, dann weiß ich ganz genau, was da passiert. So. Würde sich das Finanzamt jetzt schon mit Vorauszahlungen dann auch melden, wenn ich das quasi...
Ja, wenn du da einfach machst 120.000 Euro Gewinn, ne, dann schätzen die ein bisschen Krankenversicherung und so ein Kram und dann sagen die, jo, dann musst du jedes vierte Jahr was vorauszahlen. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm, du kannst dich ja auch vertun, du kannst ja auch komplett sagen, du machst gar kein Geld.
Voll.
Aber wenn du dann 3 Monate mal gearbeitet hast und du merkst, kommt was bei rum und du weißt, was die nächsten 3 Monate passiert oder auch 1 Monat, dann merkst du ja schon, naja, es kommt nicht hin mit null, wahrscheinlich mache ich doch plus. Und dann kannst du dich ja jederzeit melden. Du kannst ja immer sagen, ich passe die Vorauszahlung an. Du kannst heute anrufen, du kannst schreiben. Das ist sowieso mein Tipp überhaupt. Leute ignorieren viel zu oft das Finanzamt. Die machen die Briefe nicht auf, die rufen nicht an, die denken, die bezahlen einfach irgendwas, was da steht. Die fühlen sich bedroht, weil da so schlimme Wörter drinstehen. Gut, die schreiben, sind auch nicht nett verfasst. Keine Ahnung, das ist halt so eine Behördensprache.
Ja. Aber Olli sagt ja auch eins witzig, weil ich mag immer die Podcasts gerne ohne großes Vorgespräch, dass man direkt reinschaltet. Wir haben nicht dazu gesprochen, aber das wäre mein Take-out heute auch. Leute, redet mit eurem Finanzamt. Schaut mal. Und ganz generell in jedem Business auch. Wenn du irgendwann mal, hatte ich auch in meinen 19 Jahren jetzt eine Phase, wo es mir einfach finanziell nicht gut ging.
Ja.
Ghosten ist immer das Schlechteste. Auch dem Finanzamt gegenüber, aber auch euren Gläubigern. Wenn euch jemand eine Rechnung schreibt und ihr habt kein Geld, ruft die an und seid offen, ehrlich und authentisch. Und vor allem, und das finde ich am allerkrassesten, am entspanntesten kannst du mit dem Finanzamt reden. Wenn du die anrufst und sagst, hey, ich hab's gerade nicht, aber wir finden eine Lösung, ich will es bezahlen, dann hat das Finanzamt bisher immer noch die beste Lösung gefunden.
Kommt auch mal drauf an, wen du da hast, ne? Und so, das ist immer so eine Sache, aber wenn du schweigst, ist das Schlimmste, was du machst.
Weißt du, was ich dir auch sage? Das wollte ich dich heute auch fragen. Ich glaube auch, dass die total überrascht wären. Also ich glaube, wenn ich jetzt meinen zuständigen Finanzbeamten anrufen würde und würde zu dem sagen, hey, ich habe Folgendes vor, ich will mir zum Beispiel einen exorbitanten Geschäftswagen rauslassen, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal, aber ich habe mir gedacht, ich rufe sie jetzt einfach mal an, was sie dazu sagen. Ich kann ihnen nicht versprechen, ich will ihnen auch überhaupt nicht in den Rücken fallen, kann ihnen nicht versprechen, dass ich es dann so mache, aber ich habe mir gedacht, ich rufe sie jetzt einfach mal an. Und also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die da ganz offen sind und sich meistens auch freuen, weil am Ende des Tages muss man sich auch mal auf die andere Seite überlegen. Das sind die bösen Finanzbeamten, die in der, ja, in der Gesellschaft immer so, oh, die wollen nur mein Geld, aber die machen auch ihren Job.
Ja, wenn du da so mit so einer Frage anrufst, sind die erstmal überrascht. Deshalb wahrscheinlich aber positiv, weil die selber mal so nicht dieses Finanzamtssicht haben, sondern dann mal wechseln. Ne? So ein bisschen, die überlegen dann steuerlich, was heißt das, was kann man da machen. Da sind die eigentlich interessiert, weil die wissen ja was zum Steuerrecht. Und aber das aus der Perspektive anzuwenden, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. So. Aber normalerweise, wenn du jetzt so einen Alteingesessenen dran hast, dann wird er sagen, ja, nee, dann müssen sie eine verbindliche Auskunft stellen, ne? Die kostet Geld, ne? Dann, die kostet 2.000, 3.000 Euro und dann kriegen sie vielleicht eine Antwort. Dann, ne? Können wir ihnen das sagen. Sonst kann ich ihnen dazu nichts sagen, müssen wir den Steuerberater fragen.
Und was ist eine verbindliche Auskunft? Das ist quasi dann eine Beratung durch das Finanzamt.
Genau, nur ein bisschen anders. Du musst einen exakten Sachverhalt schildern, den du vorhast, also komplett so realitätsnah, wie er wirklich stattfinden wird oder geschehen ist auch, und das ganz ausführlich machen, den abschicken und dann guckt sich das Finanzamt das an. Das meistens am Ende bearbeitet es auch ein Sachgebietsleiter, der nochmal drüber guckt oder so. Oder manchmal gibt es auch einzelne auserkorene Personen, die das ständig machen. Und die, geben dir eine Antwort darauf, eine rechtsverbindliche dann auch. Mhm. Und du musst das aber bezahlen, ne? Das ist halt relativ teuer.
Okay, aber auch spannend, weil, also ich glaube, das ist auch, das weiß auch niemand, dass man sich da, also Rechtsverbindlichkeit,
was halt, die, glaube ich, denken, müssen das eigentlich wissen, denke ich mal.
Naja, die wollen doch mal lieber selber beraten und selber die Rechnung schreiben.
Ja gut, aber die entwickeln ja auch nur vielleicht ein Konzept und die können dir ja auch nicht sagen, ob das Finanzamt dir das am Ende um die Ohren haut oder nicht, ne?
Aber es ist auch eine super spannende Info, gell? Weil also wir überlegen jetzt auch, meine GmbH und Co. KG in eine GmbH umwandeln zu lassen und sind da sehr gut beraten durch diese zwei verschiedenen Steuerkanzleien. Aber warum nicht prüfen lassen? Also einfach das Ding mal hinschicken, sagen, hier ist das Konstrukt, da ist das.
Ich denke mal, du bist ja wirklich, glaube ich, gut unterwegs, auch mit Unternehmensgröße und so weiter.
Ja.
Wenn da jetzt eine hohe Bilanzsumme steht oder die Gewinne entsprechend sind oder so, dann kommt da auch eine ordentliche Rechnung, ne?
Ja, ja, das ist auch genau das Problem. Ich sag dir auch, wie es ist. Also wir müssten jetzt auch, du musst ja dann quasi einen Abschluss machen und müssten da jetzt quasi 23, 24 sofort bezahlen und dann kommt die Rechnung im Voraus und da sage ich dir auch ganz ehrlich, ja genau, Liquidität über alles, das ist tatsächlich immer wichtig, ja.
Ja. Das bricht einem das Genick auch. Da kannst du ich habe so viele erfolgreiche Unternehmen gesehen, wenn die das mit den Steuern und Liquidität, wenn da unüberraschende Sachen passieren, ist ja auch nicht nur das Finanzamt. Im Leben gibt es ja andere Probleme noch als Finanzamt.
Und du, gerade produzierendes Gewerbe, wir haben Bäcker, Metzger, da wenn der Ofen kaputt geht oder irgendeine große Maschinerie, da fliegen die ihm 200.000, 300.000 Euro um die Ohren. Also deswegen Liquidität über alles. Und deswegen habe ich auch, wir wollten das jetzt witzigerweise zum Monat 6 quasi umdrehen von GmbH und KKG auf GmbH. Dann habe ich auch gesagt, ey, auch wenn wir da jetzt schon 10.000 Euro in das Konzept bezahlt haben, wir machen das jetzt nicht. Na, wir müssen jetzt erstmal Liquidität sichern am Ende des Tages.
Ja. 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 Nee, aber du könntest daraus eine verbindliche Anfrage machen, ja, das geht.
Ja, richtig spannend. Ja, das muss man öfters machen. Olli, was wären deine Tipps? Jetzt fangen die Leute an, sich selbstständig zu machen. Wie bist du gut aufgestellt? Also auch so vielleicht Thema Kontenmodell. Ja. Also für mich immer super wichtig. Ich hatte gefühlt die ersten 8, 9 Jahre kein Geschäftskonto. Und das war Wahnsinn. Das hat in meinem Kopf auch unglaublich viel gedreht. Es war ein Einzelunternehmen. Dann heißt also auch die Firma, wie man heißt. Also Firma Hannes Zwetschke quasi. Ja. Und dann war das auch noch auf meinem Konto. Es war einfach ein Girokonto bei damals der Raiffeisenbank. So Katastrophe. Ne? Überhaupt keinen Überblick über gar nichts.
Vor. Das ist übel, ja.
Ja. Aber wie wirst du das machen? Wirst du tatsächlich viele empfehlen, also richtig Kontenmodell? Oder wirst du sagen, so erstmal privates Konto ist Konto
1? Wir reden jetzt vom simplen Einzelunternehmen oder so, ne? Wir reden jetzt keine
Kunden. Oder Einzel GmbH, irgendwie sowas.
Oder direkt, ja, GmbH muss ja ein Geschäftskonto haben. Ne?
Ja, ja.
Da geht es ja gar nicht anders. Ne? Aber sagen wir, du bist jetzt wie ich, keine Ahnung, gibt ja auch viele, die hier mit TikTok Geld verdienen, das ist übrigens auch so ein Thema, ne? Finanzamt ist immer langsam mit so Themen auch, ne? Also ja. Die haben auch Social Media, das ist lange nicht auf dem Schirm gewesen. Aber wenn die hier einmal am Start sind, dann ist hier zappenduster, ja? Das dauert alles, ne? Das wird sich ziehen, aber die werden hier aufräumsteuerlich, ne? Weil hier auf TikTok läuft so viel
Aber erklär das doch mal. Also, wenn wir jetzt heute auf TikTok sind, wir kriegen ja Coins und wir kriegen ein bisschen Geld und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich da die berühmte Proforma-Rechnung schreiben.
Ja, das ist, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir wollen jetzt einmal den Start machen von so Beeinträchtigungen. Ne? Also, eigentlich sage ich immer, sind das 5 Punkte, die du brauchst. Du musst den steuerlichen Erfassungsbogen machen. Du musst eine Gewerbeanmeldung machen. Du musst ein Geschäftskonto besorgen. Direkt, bevor eigentlich Geld fließt, am besten. Ne? Natürlich kann mal vorher was passiert sein oder so, aber am besten vorher. Du brauchst eine ordentliche Buchhaltungssoftware. Jetzt habe ich das 5. Und Impressum. Genau, das war das 5. Genau, Impressum. Das ist auch nochmal so ein Einsatz. Das ist kein steuerliches Thema, ne? Aber die 5 Punkte sage ich eigentlich immer. Ne? Das
sind die wichtigsten, ja.
Genau. So, und mit 50% höre ich auch mal zurücklegen und so weiter. Am Ende des Tages sage ich immer, die Umsatzsteuer, wenn du die hast, die gehört dir nie, die musst du sowieso immer separieren.
Also 19% immer weg.
Ja, kommt drauf an, was du machst. Ne? Können ja auch 7 sein oder so. Ne? Aber oder es kann auch das Reverse-Charge-Verfahren sein, was ja auch so ein Riesenproblem ist.
Also ins Ausland quasi.
Genau, da musst du Umsatzsteuer für wen anders abführen und kannst sie dir aber als Empfänger gleichzeitig auch als Vorsteuer wiederholen. Ne? Also am Ende ist plus minus null, aber das muss alles gemeldet werden. Ja. Das ist ja gute Buchhaltungssoftware, weil die können das mittlerweile.
Ja.
Die können das alle. So, du musst auch nicht 50%, also Umsatzsteuer außen vor, die muss immer weg. Alles, was du an Umsatzsteuer einnimmst, das darfst du dir nie irgendwo hinlegen und sagen, damit kaufe ich irgendwas, gar nichts.
Also für Unternehmer jetzt völlig langweilig, aber du schreibst eine 100-Euro-Rechnung, da kommt die Umsatzsteuer drauf, die auch bekannt ist als Mehrwertsteuer, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Ne? Und wenn du jetzt eine 100-Euro-Rechnung schreibst, dann steht unten auf der Rechnung 119 Euro. Jetzt bezahlt dein Kunde das und diese 19 Euro, die kannst du gleich mal weglegen. Da würde ich tatsächlich auch für das Einfachheit auch immer empfehlen, da nochmal irgendwie ein Unterkonto.
Bestfall, ja.
Oder schaut euch mal so Sachen an, wie ich bin zum Beispiel privat bei N26, da gibt es für kleine Unternehmer schon auch ganz gute Lösungen mit so Spaces. Da kannst du tatsächlich auch so Regeln anlegen. Das würde ich heute auch machen. Alles, was reinkommt, 19% gleich mal wegschieben.
Genau, das darfst du nicht anrühren. So, von dem restlichen Geld sind natürlich auch noch steuerfällig, ne?
Jetzt bleiben die 100 Euro übrig.
Genau, das ist jetzt erstmal eigentlich Geld, was du hast. Davon bezahlst du natürlich auch Ausgaben. Die Ausgaben mindern auch eigentlich normalerweise wieder deine Steuerlast, wenn du einen Beleg hast, wenn du alles ordentlich buchst natürlich nur. Und du musst, aus meiner Sicht, musst du davon nicht 50% zur Seite legen. Das ist natürlich so dieser safe Weg, aber dadurch beschneidest du dich natürlich auch komplett in der Liquidität. So, der einfachste Weg, was wir jetzt gerade auch gesagt haben, du passt deine Vorauszahlung vernünftig an.
Ja.
Die 4-mal im Jahr sind Vorauszahlungen. Du kannst 4 Quartale jedes Mal anpassen. Wenn du jetzt merkst, du hast im ersten zu viel gezahlt, dann machst du im zweiten machst du es weniger oder in die andere Richtung. Und dann nimmt das Finanzamt dir ja 4-mal im Jahr Geld ab. Und du hast
schon im Voraus
für dieses Jahr, wo die Gewinne entstanden sind. Und du hast deine Steuerlast getilgt. Und du machst am Ende deine Jahreserklärung. Und da wird im besten Fall, ist es plus minus null, geht natürlich nicht immer auf. Aber die Differenz wird nicht so sein, dass du gesagt hast, jetzt kommt plötzlich eine 5.000-Euro-Rechnung. Und damit habe ich nicht gerechnet.
Ja. Schau mal, also ich glaube, der Mittelweg wäre auch gar nicht so schlecht, weil natürlich musst du diese 4-mal im Jahr, musst du ja auch schon auf der Seite haben. So, ne? Aber ich würde immer empfehlen, trotzdem von diesen 100 Euro schon mal die 50 Euro wegzulegen. Und dann kann ich aber immer, wenn das Finanzamt dann schon mal abgebucht hat und das gepasst hat einigermaßen von meiner 3 Meter Vorauszahlung, dann habe ich mal nochmal so ein bisschen Reward, habe ich 4-mal im Jahr so ein bisschen eine Belohnung. Da kann halt gar nichts schief gehen. So,
ne? Ja, manche brauchen ja aber die letzte Liquidität auch, ne? Weißt du, also...
Klar.
Wenn du darauf angewiesen bist, gerade wenn du startest und so, das ist ja nicht so einfach auch immer.
Absolut.
Ne? Wenn es jetzt super läuft und du hast Überschuss, dann kannst du das wie so ein Sparkonto natürlich sehen. Aber
ja.
Ansonsten, wenn du wirklich spitz auf Knopf handelst, aber trotzdem keinen Stress haben willst mit dem Finanzamt, dann einfach gut anpassen.
Ja. Wie passe ich die Vorauszahlungen an?
Das Ganze machst du ein Schreiben, setze ich hin, Anpassung der Vorauszahlung, sagst, mein Gewinn erwarte ich den und den Wert und dann wollen die meistens dann natürlich eine BWA haben, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat. So, und den musst du da mitschicken, damit die wissen, du erfindest jetzt keine Zahlen.
Ja, aber da habe ich auch die Erfahrung schon mal, wenn jetzt heute einer, ich bin ja bei EasyBill.
Ja.
BWA ist sehr einfach, wenn man dann irgendwann eine GmbH hat und beim Steuerberater ist, dann kann man das über Dative Edison, wie es alles
läuft. Eins Unternehmen, kein Problem.
Genau, und also das wollte ich gerade sagen, also ich habe das schon so auch erlebt, dass das Finanzamt da auch flexibel ist, also am Ende des Tages kannst du in EasyBill reingehen, dann lasst du da halt das raus, was halt EasyBill irgendwie ausgibt und dann sind die auch glücklich, die wollen halt nur, dass da kein Blindflug stattfindet.
Genau, die wollen irgendwie, das muss dokumentiert, irgendwie glaubwürdig sein, was du da präsentierst, ne? Sollte jetzt kein Quatsch sein.
Ja.
Und dann machen die das auch, dann passen die Vorauszahlung an. Aber natürlich nicht am letzten Tag, ne? Wenn du jetzt morgen die Abbuchung hast, kannst du nicht am Abend vorher sagen, bitte mach weniger, das ist schon gelaufen.
Das ist Rosek, ja, klar.
Du musst schon ein bisschen Vorlauf haben.
Ja. Vielleicht zerlegen wir nochmal für alle, die da auch inklusive mir steuerlich nicht so fit sind, die verschiedenen Dinge. Also Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer ist ein Begriff. Das sind die 19% oder die 7%, die gehören einem nie, die kriegt man und die gehören einem eigentlich nie. So, dann gibt es die Einkommenssteuer, das ist tatsächlich was Privates. Also selbst wenn du jetzt noch eine GmbH und KKG oder eine GmbH hast, muss ja ich trotzdem Einkommenssteuer als Person.
Ah, nein, nee, das ist das schon wieder was gemischt. GmbH und KKG ist eine Personengesellschaft.
Ja.
Da gilt dieses Transparenzprinzip. Das heißt, du als Person, am Ende schlägt alles durch auf dich als Person.
Genau.
Und bei einer GmbH, das ist eine eigenständige juristische Person. Die hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Die existiert neben dir. So, die lebt selber.
Und da muss man ja auch aufpassen, also bei der GmbH habe ich ja jetzt auch ein paar, da bin ich zum Beispiel Geschäftsführer und da kriege ich ein Geschäftsführergehalt und damit wird die Steuer schon abgewickelt quasi, das kann man so sagen.
Geschäftsführer ist ja nichts anderes als ein Angestelltenverhältnis und da zahlst du Lohnsteuer und mit der Lohnsteuer ist ja dein Gehalt, die Steuer davon im Best Case, wenn es richtig eingestellt ist, schon gedeckt.
Genau, so. Sehr, sehr komfortabel.
Ja, natürlich alle Angestellten sind teuer für einen Arbeitgeber, ne? Das heißt, wenn du netto irgendwas raushaben willst, das musst du ja irgendwie dreifach vorher bezahlen, so ungefähr. Ne?
Ja.
Mit den ganzen Sozialabgaben, Steuern. Das ist ja schon übel, ne? Muss man wirklich sagen.
Absolut.
Deshalb ist das nicht so der schönste Weg, Geld aus einer GmbH eigentlich rauszukriegen. Ne?
Ja, richtig. Ja, bei der GmbH und KKG gibt es kein Gehalt. Das ist immer eine sogenannte Privatentnahme dann.
Ja, genau.
Und die muss ich natürlich einkommensversteuern.
Ja, du kannst natürlich auch wieder Geld einlegen, ne? Dann ist es wieder weg. So, ne, aber du musst auch nicht die Entnahmen und Einlagen sind gewinnneutral, die musst du nicht versteuern. Nicht die Entnahmen versteuerst du, versteuerst den Gewinn der GmbH und KKG.
Ja.
So, und der wird runtergebrochen auf die Gesellschafter.
Sehr technisch jetzt natürlich, gell, oder Finanzamt.
Entnahme ist viel ein Begriff, glaube ich, die machen eine Entnahme, das ist gewinnneutral. Entnahmen sind gewinnneutral, Einlagen sind gewinnneutral, die verändern nicht euren Gewinn, nur Einnahmen und Ausgaben.
Ja.
Ja, so. Genau, und du musst den Gewinn der GmbH und KKG, der Personengesellschaft, die wird aufgeteilt auf die Gesellschafter. Und was dein Anteil ist, den musst du versteuern. Mit Einkommen. Genau.
Und da ist ja dann auch wiederum wild, ne? Wenn man das ganz sauber macht, dann muss man das natürlich persönlich bezahlen und nicht vom Geschäftskonto. Die machen aber auch wenige, die eine GmbH.
Ja, klar, dann ist es, ja, natürlich. Wenn es am besten trennst du natürlich alles sauber, dann ist für alle Beteiligten am schönsten.
Habe ich noch nie geschafft. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, klar. Da geht doch alles durcheinander dann. Gerade wenn du mehrere Unternehmen hast, das ist auch schwierig.
Absolut, ja.
Liegt ja gar nicht. Du weißt doch gerade wahrscheinlich gar nicht, was ist überhaupt, wenn du jetzt alle deine Konten so siehst, du weißt wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment gar nicht, was ist davon mein Geld. So, du denkst, da ist ein Teil Steuern noch drin, da ist Teil das mit drin, da muss ich noch den Steuerberater bezahlen. So, du weißt gar nicht, was ist denn jetzt überhaupt mein Geld gerade so, ne?
Das meine ich ja eben auch. Das wird so viel einfacher machen für die Leute. Na, jetzt muss man eins sagen, also was bei mir tatsächlich maßgeblich alles verändert hat, war einmal der Wechsel auf die GmbH und KKG und das war aber ein Mindset-Thema. Also am Ende des Tages habe ich, schon mal, da kommt gleich der Daumen, am Ende des Tages habe ich, in meinem Kopf war das immer so, wenn auf diesem Konto nichts ist, dann ist bei mir auch nichts an Wert quasi so. Also da bin ich nichts wert. Also ich habe mich immer gemessen so an diesem Geld. Und das hat in meinem Kopf was unglaublich gedreht, wo ich dann da zum Notar gegangen bin, stolz wie Bolle und diese GmbH und KKG aufgemacht habe. Ne? Und am Ende des Tages war das dann die Firma. Und wenn es damals schwierig war, dann lief halt die Firma schlecht. Aber das hat mit mir erstmal nichts zu tun. Ja, ja. Und das Zweite, was es maßgeblich verändert hat, war ein gutes Controlling zu machen. Und da haben wir einen externen Partner, weil das nicht mein Thema ist, aber das sage ich auch zu allen. Ey, sucht euch Leute fürs Controlling, die euch am Ende des Tages machen wir da verschiedene Dinge. Wir machen also eine Planung im Voraus und wir machen das jetzt seit vielen Jahren. Deswegen weiß ich schon sehr genau, was mir gehört, aber das hat mir, diese Klarheit hat mir nur das Controlling gebracht. Okay, ja. Wir planen also das nächste Jahr mit einer BWA, mit einem Jahresabschluss. Wir wissen alle Zahlen, was kosten die Mitarbeiter circa, was wird...
Du bist sehr professionell schon mittlerweile, nach der einen Zeit, du bist natürlich da Endlevel jetzt quasi schon fast. Ne?
Aber also ich sag's dir, das empfehle ich jedem, diese Planung, wenn du nicht machst, da bist du im Blindflug einfach unterwegs. Das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Du hast ein Konto, du weißt gar nicht, was dir da gehört, was geht nur noch weg. Und diese Planung überprüfen wir in 4 Quartalsgesprächen. Also 4-mal im Jahr fahre ich zu diesem Unternehmen, die... Wie bitte?
Zu diesem Quartalsgespräch, wo alle Steuerberater und so hocken, da hast du nicht so mega Bock drauf.
Das stimmt, da hat es auch richtig gescheppert letztes Mal. Naja, und am Ende des Tages kontrolliert man da einfach alles und natürlich läuft auch da was aus der Schiene, aber am Ende des Tages hast du genau das Gleiche, wie du jetzt gesagt hast, mit den Vorauszahlungen. Du hast 4-mal im Jahr so einen Kontrolltermin. Dann kannst du halt sagen, schau mal, warum sind jetzt da das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Anwalts- und Beratungskosten sind immer enorm hoch bei uns. Haben wir aber überhaupt gar nicht. Wir brauchen so gut wie keinen Anwalt. Das buchen die immer falsch, wenn wir Datenschutzpakete verkaufen. Dann buchen wir einen Anwalt dazu, dass das passt. Und das ist einfach eine Anwaltsrechnung, das ist aber wie Ware. Also wir kaufen das beim Anwalt zu und verkaufen das in unseren Webseiten weiter. Aber trotzdem fällt sowas auf und man geht da immer rein und kontrolliert diese ganzen Konten. Und das rate ich wirklich allen, die da auch keinen Bock drauf haben oder vielleicht auch nicht so groß sind, dass sie Buchhaltung in-house haben. Macht es, hockt euch viermal im Jahr hin, dann habt ihr den ganzen Schmarrn runter. Das ist so ein gutes Gefühl. Und am Ende des Tages ist es bei mir heute eigentlich in der GmbH und Co. KG auch nicht anders, wie wenn es eine GmbH wäre, weil ich zahle mir jeden Monat die gleiche Summe aus. Wie eigentlich ein Gehalt quasi und weißt, von der GmbH und Co. KG kommt das und bei den GmbHs kommt einfach noch ein Gehalt bei den anderen Firmierungen und somit weiß ich fix, was da passiert.
Guck mal, wir reden so dafür rüber alles, aber du musst ja, guck mal, das ist ja schön, wenn Geld zum Verteilen da ist, ne? Aber du musst ja als Unternehmer eigentlich erstmal arbeiten, ne? Du musst ja, ich würde ja eigentlich gerne erstmal Geld haben, so, und dann kann ich, man beschäftigt sich aber gedanklich, es ist so heftig, wie viel Zeit das einnimmt, sich ums Thema Steuern, und das ist ja wirklich nur ein Thema, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja noch tausend andere Themen, Briefe, die reinflattern. Du hast dieses IHK-Video gemacht, was da durch die Decke gegangen ist oder was. Ne? Die schreiben auch Briefe. So, es gibt ja so viele Instanzen, die dich hier behämmern im Briefkasten. Wann soll ich denn jetzt überhaupt mal Geld verdienen? Wann soll ich das denn jetzt mal machen hier? Darf ich jetzt auch mal arbeiten und was machen? Oder soll ich jetzt hier noch 15 Anträge ausfüllen? Oder was soll ich jetzt machen?
Ich nenne es immer die Arbeit mit der Arbeit. Und da muss man wirklich auch aufpassen, ne? Weil das, was du auch sagst, ey, wenn du, also, und ich habe ja links neben meinem Schreibtisch, habe ich auch schon öfters gesagt, das nenne ich Abfuck-Block. Das hat mein Leben stark strukturiert. Da schreibe ich zum Glück seit Jahren nichts mehr drauf. Aber das sage ich immer so jedem, macht so einen Abfuck-Block und schreibt das auf, was euch keinen Spaß macht, wo ihr euch nicht reinfinden könnt. Das ist bei mir zum Beispiel Steuern. Ja. Und ich habe bei diesem Abfuck-Block immer am Freitag dann mich darum gekümmert, dass ich das nie wieder machen muss. Das waren teilweise natürlich große Sachen. Also ich muss jetzt ein Controlling suchen. Ich muss jetzt das suchen. Ja. Aber es macht dir, also du, am meisten Geld verdient man mit dem, wo die größte Leidenschaft ist, sag ich.
Ja, klar.
Und natürlich macht ein IHK-Brief jetzt nicht glücklich. Ne? Und es kommen ja auch sehr viele Briefe, die dich auch abziehen wollen. Ne? Wenn du heute eine GmbH gründest,
ja,
so also Fake-Briefe,
musst
du auch groß aufpassen.
Ich hab Marken angemeldet.
Ja, genau das Gleiche.
Alter. Ja. Aber Gott sei Dank hat mir der Anwalt das vorher gesagt, hat gesagt, da werden jetzt Briefe kommen, ne?
Ja. So, gutes Notariat macht es auch, gibt es so ein Beiblatt quasi, wo dran steht, Achtung, die und diese.
Die sahen gut aus, aber diese Fake-Briefe, ne?
Richtig gut.
Das war nicht so, dass du denkst, jo, keine Ahnung. Ich hab den, obwohl ich das wusste, habe ich das fotografiert, habe gesagt, muss ich das bezahlen hier?
Ja, so? Lieber einmal zu viel fragen, als einmal zu wenig.
Ja, ich dachte, das muss ich bezahlen wahrscheinlich, oder?
Ne? Ja,
das ist wirklich crazy.
Ja, das ist, glaube ich, schon auch das, was viele Leute, und das finde ich immer so ein bisschen schade, ich meine, es gibt ja nur immer drei Arten von Leuten. Es gibt den klassischen Angestellten, es gibt die Vollblutunternehmer und es gibt die irgendwo so dazwischen sind. Und da ist es immer auch so, ich glaube, so viele Leute würden, wenn dieses ganze Krembem da außenrum nicht so wäre, hätten wir scheinbar, ja. Und am Ende des Tages, weißt du, ich bin so ein Daueroptimierer und da glaube ich wirklich dran, wenn wir mehr Leute auch zum Machen bringen würden, dann zahlt es ja auch ins Bruttosozialprodukt ein und es macht das Leben von uns allen besser. Warum können wir nicht mehr?
Nix.
Ja. Da muss man einfach ein bisschen an die Optimierung dran. Aber das finde ich einen spannenden Punkt auch, einfach mal auch zu sagen, ey, also das Finanzamt sitzt da nicht den ganzen Tag da und überlegt sich blöde Sachen, sondern es klagen halt auch viele Leute. So, dann wird dann gewinnen die und dann muss es ins Gesetz aufgenommen werden. Also das ist auch wieder so ein Konglomerat aus allem.
Ja.
Naja, und jetzt warst du da beim Finanzamt 20 Jahre lang und irgendwann kommt der Punkt, und das finde ich ja ganz spannend, weil wir auch gerade gesagt haben, du bist doch junger Papa. Ist ja auch ein spannender Moment, so einen ganz sicheren Job mit Beamtenstatus hinzuschmeißen. Was war da das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, nee, jetzt reicht es, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Ganze?
Auf die Frage ganz konkret geantwortet. Ich saß in einer Schulung zur Grunderwerbsteuer. Zuletzt war ich Groß- und Konzernbetriebsprüfer. Das heißt, ich habe nur Unternehmen geprüft, kann man jetzt so grob sagen, ab 50 Millionen Jahresumsatz. Mhm. So, die Unternehmen, das waren auch Aktiengesellschaften, das waren einfach große Unternehmen, so. Und dazu gibt es dann eben entsprechend auch spezielle Schulungen, ne, weil das ja ein ganz anderes Steuerrecht ist, als wenn ich jetzt so einen Dönerladen prüfe oder so.
Ja.
So. Und ich saß in der Schulung zur Grunderwerbsteuer und es wurde was erzählt, dass es gibt Firmenkonstrukte, da wechseln irgendwo oben drüber Firmenanteile, also Beteiligungsverhältnisse ändern sich. Mhm. Das löst ganz unten in dieser Kette Grunderwerbsteuer aus, ohne dass ein Grundstück gewandert ist, also vom Besitz in wen anders oder so. Ach, ohne dass die das unten überhaupt mitbekommen, weil die auch gar nicht wissen, was drei Level oben drüber irgendwer Anteile tauscht oder so. Und dann hast du 14 Tage Zeit, diesen Grunderwerbsteuervorgang anzuzeigen. Sonst können theoretisch unlimitierte Verspätungszuschläge festgesetzt werden. Und es kann auch noch in so eine Richtung gehen, Steuerstrafverfahren. So, und da gibt es dann Steuerberatungsgesellschaften, die arbeiten Tag und Nacht durch, weil das sind ja auch jetzt nicht irgendwie, da kaufst du nicht ein Einfamilienhaus, sondern da passiert irgendwie andere Sachen. Das heißt, sie müssen so Verträge schreiben oder was auch immer. Da sitzen Steuerberatungsgesellschaften, die sitzen Tag und Nacht am Schreibtisch, um das innerhalb dieser 14 Tage da fertig zu kriegen. So, weil dann diese Verspätungszuschläge auf einen zukommen. So, und da saß ich da und habe gedacht, Leute, es ist doch jetzt auch mal zu viel auch irgendwie, oder? Also irgendwie ist doch jetzt auch mal genug, oder? Also was denn noch alles so? Und das war wirklich so ein Moment, an dem ich mich jetzt immer noch zurückerinnere und denke, so, da war so der letzte Groschen, natürlich, da spielen noch ganz andere Sachen mit rein, aber das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, das geht nicht mehr. Und dazu kam, ich war jetzt an einer Stelle, da hätte ich jetzt 20, 30 Jahre lang, ich hätte das jetzt gemacht, so diese Aufgabe. Natürlich sind das jedes Mal andere Unternehmen, andere Konzerne, alles neu, ne, aber vom Prinzip her, die Arbeit ist ähnlich.
Ja.
So, das hätte ich jetzt 20, 30 Jahre gemacht noch. So, und da habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn du mal 80 bist und so zurückdenkst und denkst, oh, mit 39, da hattest du die Chance, nochmal was anderes zu machen und hast es nicht gemacht.
Ja.
So, und da habe ich mir gedacht, nee, das eigentlich, wenn ich jetzt 45 bin, wenn ich 50 bin, wahrscheinlich hätte ich es nicht mehr rausgeschafft. So,
aber man sagt ja auch, Entwicklung ist einfach ein großes Thema, weil mich fragen oft die Leute, warum, wie schaffst du es, die Leute in deiner Agentur so viel länger zu halten als die ganze Agenturbranche? Und ich sagte, die Menschen, jeder Mensch will Entfaltung, Entwicklung, will, dass sich was verändert. Und das, wie soll das gehen? Du bist in einem Finanzamtskonstrukt, du kannst nicht gestalten, na, am Ende des Tages.
Ja, oder du ergibst dich einfach, ne, und verbringst dann das ganze Leben da, ne?
Ja.
Gut, ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sind dann da auch glücklich und so. Ist ja auch, ich werde da auch, wenn ich, guck mal, ich konnte das jetzt machen, weil ich nebenbei schon seit 2020 aus dem Zufall heraus einen Social Media Account aufgebaut habe.
Ja.
Die sind jetzt hier auf TikTok, eine andere Plattform.
Kannst du gern sagen?
Ja, ist auf Instagram ist das, der heißt Cash Cocktail. So, und den habe ich im Juni 2020 habe ich den mit einem Kollegen, den ich zufällig in Thailand Urlaub kennengelernt habe. Da geht es um Aktien, Finanzen, Börse, ETFs, das ist das Thema da, weil das war ein Thema, was mich persönlich interessiert hat. Altersvorsorge, Aktien investieren, ETFs investieren, wie lege ich mal das Geld an, damit ich nicht in so teuren Finanzprodukten drin hänge, die mir ohne Ende Abzockgebühren da rausnehmen.
Ja.
Also das war so mein Thema und deshalb habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe in Zufall in Thailand auf Koh Samui jemanden kennengelernt, der auch so ein Interesse hat. Der hat mich danach angerufen, hat gesagt, Olli, wollen wir nicht zusammen was machen? Ich habe gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Dann haben wir einen Instagram-Kanal gestartet. So, da am Anfang ist ja auch immer das Gleiche wahrscheinlich, da Leute lachen auch darüber oder so und denken, was ist das für ein Quatsch und willst du damit jetzt auch noch Zeit verbringen und kommt doch kein Geld rein und was soll das jetzt, sitzt dich da Stunden hin. Aber ja, aber seit diesem Tag, also angemeldet haben wir es dann im Juni 2020, jeden Tag kommen da Storys, am Anfang kamen jeden Tag Beiträge, es kommen Reels, es werden Nachrichten geschrieben. Instagram ist eine Heidenarbeit, kann ich euch sagen. Ne? Also auf Instagram Follower aufzubauen, ist nicht so easy wie auf TikTok, auf TikTok.
Kanal. YouTube ist noch schwerer, aber.
Na, YouTube ist super schwierig.
Schwierig, ja.
Genau, aber das habe ich seitdem jeden Tag gemacht und das ist jedes Jahr gewachsen. Und das hat mir dann jetzt zumindest für einen gewissen Zeitraum die Sicherheit gegeben. Natürlich, ich habe einen Sohn, der ist 3,5, ne? ich habe eine Frau und etc. So, natürlich muss ich irgendwie Geld reinkriegen. Ich muss ja was zu trinken und zu essen kaufen. Ne? Ist ja klar. So. Aber das hat mir jetzt die Sicherheit gegeben, zu sagen, komm, das nächste Jahr, das ist so gesichert jetzt, machst du das jetzt. Und das übrigens, das war nicht der wichtigste Deal quasi, der war nicht klar, bis einen Tag quasi, bevor ich gekündigt habe.
So. Ja, krass. Aber was ist das für ein Deal? Also wie verdient ihr da Geld?
Kooperation. So, und wir haben 3 Kooperationspartner und von denen bekommen wir monatliches Fixum und wir machen für die Werbung. Genau, weil es Produkte sind, die hinter denen wir stehen, so, die wir selber benutzen. Wir haben auch viel Erfahrung natürlich in den 5 Jahren gemacht und so. Und die finden wir sehr gut, die benutzen wir selber, dafür machen wir Werbung und das ist die Sache, ja.
Ja, verrückt.
Weil Instagram selber zahlt hier kein Geld, ne? Da läuft nicht so wie auf TikTok hier oder so, ne?
Ja.
Da gibt es gar nichts. Auch nicht für gute Reels, für gute Beiträge, da gibt's nichts.
Wie viele Follower habt ihr da
jetzt? Haben wir jetzt knapp 70.000.
Ja.
So, und das ist natürlich eine Nische, ne? Aktien, ETFs ist jetzt nichts, was sich jeder morgens zum Frühstück vielleicht reinzieht. Weil gerade in Deutschland nicht, weil da die Leute natürlich auch irgendwie negativ belastet sind.
Ja.
Aber ich glaube, die jüngere Generation hat das schon ein bisschen mehr auf dem Schirm und da ist es auch wichtig, die ein bisschen aufzuklären, die mitzunehmen, zu sagen, wie macht man das, was gibt es überhaupt alles und das kommt ganz gut an und lief halt jedes Jahr besser.
Sensation. Und das zeigt auch mal wieder, dass die Followerzahl, und das ist immer so das, was ich den Leuten auch sage, die ist völlig irrelevant. Ja. Du musst am Ende des Tages, ja, wenn du eine Zielgruppe aufbaust, ich habe den ersten Influencing-Deal mit Rateboxes, mit einem WordPress-Rechenzentrum gemacht, da hatte ich 5000 Follower.
Ja.
Am Ende des Tages haben die gesagt, ja gut, also es sind 5000 Follower, aber da sind halt 2000 Agenturen dabei, die sind für uns Gold. Ne?
Ja, ich kenne auch Kanäle, die sind weitaus kleiner, die haben gerade 10.000 Follower oder 15.000, die machen auch ohne Ende Knete da, ne?
Ja.
Also die machen mehr Geld als wir.
Ja.
Das ist, ne?
Wie macht er das? Weil du bist jetzt bist du natürlich frei, ne? Raus aus dem Amt, so, jetzt hast du dir dann auch, machst ja viel TikTok auch und so weiter, aber wie strukturierst du deinen Tag, dass du jetzt auch sagst, so, wie viel Zeit packe ich jetzt in diesen Cash-Cocktail-Account auch rein?
Ja gut, das ist sowieso schon so in mir drin, dieser Cash-Cocktail-Geschichte, das merke ich irgendwie, glaube ich, gar nicht, weil da kommen jeden Tag Stories, 4, 5 Stück im Durchschnitt, sag ich mal, auf 5 Jahre. Das ist auch eine immense Anzahl einfach.
Automatisch in deinen Tag
über. Beantworten plus Beiträge überlegen und so. Das ist so drin, das merke ich, glaube ich, gar nicht.
Ja.
So, das passiert einfach. Und TikTok ist eigentlich, das TikTok hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Ich habe überhaupt kein TikTok gehabt, so quasi. Ich hab einen Account gehabt, aber die App war tot, die hatte ich gar nicht installiert. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich wollte ich das Thema hier mit Steuern auch auf Cash-Cocktail bringen. Aber da habe ich mit meinem Geschäftspartner gesprochen und sagte, ja, nee, vielleicht das passt nicht so ganz. Da habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt einfach ein Video auf TikTok. Und dann habe ich das hochgeladen und hatte das direkt 6-stellige Aufrufe. Dann habe ich nächsten Tag Video hochgeladen, hatte wieder 6-stellige Aufrufe. Dann habe ich das jeden Tag so gemacht. Dann liefen mir alle Videos so gut irgendwie. Ja, und dann.
Ja, es ist am Ende des Tages natürlich die Story. Ein Finanzbeamter ist jetzt quasi frei greifbar mit seinem Wissen und so weiter. Sag mir mal noch was zu diesen Prüfungen, weil das ist ja auch so ein Märchen, so, ne? Die müssen immer was finden und so. Gibt es da irgendwo was, dass man sagt, ey, weil man hat ja oft so das Gefühl, ja, oder. Unternehmer sagen auch, ja, packt auch die kleinen McDonalds-Rechnungen rein, dass sie da was streichen können.
Also das ist, glaube ich, mit so der schlimmste Tipp, den ein Steuerberater überhaupt geben kann. Mhm. Macht da absichtlich Fehler rein. Das ist ein Genickbruch. Man kann ja auch genau erklären, warum.
Mhm.
Weil mit auch, was du sagst, sie müssen was finden. Es gibt eine ganz klare Betriebsprüfungsordnung. Mir fällt jetzt gerade der genaue Begriff gar nicht mehr ein, aber die Prüfer müssen sich auch an Wirtschaftlichkeit auch orientieren. Das heißt, wenn ich jetzt in den Betrieb reingehe, ich muss Schwerpunkte haben, ne, die kommuniziert man auch ganz offen eigentlich normalerweise, manche machen es nicht, also du kannst auf jeden Fall die Schwerpunkte kommunizieren und die hakst du ab. So, auf dem Weg siehst du natürlich auch andere Sachen. Und wenn du da jetzt, wie du sagst, bewusst Fehler eingebaut hast, dann sehe ich ja schon, oh ja, da ist Potenzial da.
Ja.
Wenn ich aber da durchblätter und durchgehe und es gibt gar kein Potenzial, dann darf ich da nicht 4, 5, 6, 7 Wochen verbringen in dem Betrieb und mir jede Zentimeter da von den Belegen angucken. Sondern wenn ich in den ersten 2, 3 Tagen, wenn da alles in Ordnung ist, dann muss ich meine Sachen packen. Dann muss ich da weg. Dann ist das ein Nullfall. Dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist Nullfälle gehören genauso zum Geschäft wie größere Sachen, die festgestellt werden.
Ja.
So. Und wenn deine Buchführung in Ordnung ist und du nicht absichtlich noch Fehler einbaust, die nämlich dann den Prüfer dazu bringen, ah ja, doch, ja, ja.
Ja, neugierig natürlich.
Ja, also, ja, Mensch, das ist ja schon mal was. Jetzt habe ich schon mal was, jetzt kann ich ja weitermachen. Ich habe ja eine Grundlage, auf der ich aufbauen kann. Ne? Die wird mir ja schon nicht mehr genommen. So, dann kann ich dann natürlich mehr Zeit reinstecken. Dann kann ich noch einen Tag machen. Dann gucke ich ja doch noch ein paar Belege durch. So, und dann kommt das nächste so. Und deshalb auf gar keinen Fall absichtliche Fehler einbauen und höflich und nett sein immer. Aber was auch heftig ist, was Leute in diesem Erstgespräch, es gibt ja so ein Erstgespräch, man muss ja nicht hin, man kann auch den Steuerberater schicken.
Das ist immer meine Empfehlung.
Genau. Aber es ist auch vielleicht auch nicht ganz richtig. Normalerweise sollte auch so ein Geschäftsführer dabei sein. Aber was er auf jeden Fall nicht machen sollte, ist seine komplette Lebensstory da auspacken und erzählen, was er nächstes Jahr vorhat und was er letztes Jahr gemacht hat und was er da will und was da mit einem Mitarbeiter war. Weil die erzählen da wirklich komplett ihr ganzes Leben und da zieht man so viele Informationen raus für die Prüfung. Das ist crazy, ja. Also eigentlich dieses Eröffnungsgespräch, wenn man das richtig führt, dann ist schon
vergessen. Vielleicht einfach Fragen beantworten.
Ja, also auf jeden Fall nett und höflich sein, definitiv. Ja. Da keine schlechte Stimmung machen, weil das bringt überhaupt nichts.
Ja.
Weiß nicht, was das bringen soll. Also das ärgert, auch wenn der andere nicht so nett ist, muss man...
Beiden Seiten wieder Menschen, ne? Also ja. Der macht auch nur seinen Job am Ende des Tages.
Genau.
Ja.
Ist dann nett und höflich sein, aber nicht seine komplette Lebensstory breitreten.
Ja.
Und nicht absichtlich Fehler einbauen. Also...
Das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Tipp. Und Olli, eine Frage noch, weil es gibt dieses ersetzende Scannen, hat man es mal genannt. Und das ist immer noch so, dass die Leute ihre Belege scannen. Das ist auch sowas, was mich unglaublich nervt. Und dann immer aufheben und so weiter. Aber schau mal, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn da auch eine Prüfung kommt, die sind mittlerweile alle froh, wenn sie es alles digital haben.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass da noch irgendwann mal einer sagen wird, sie wollen die Originalbelege sehen oder?
Hauptsache der Beleg ist da, ne? Also du kriegst ja auch gar keine Originalbelege mehr. Es ist ja jetzt sogar E-Rechnungspflicht.
Das, was ich, also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin da kurz davor, jetzt das auch nicht mehr aufzuheben, was wir scannen. Weil für was? Also ich meine, die meisten Belege kriege ich nur noch digital, die waren nie im Original.
Sah die dann aus oder was machst du damit?
Nee, wenn jetzt wirklich, es gibt ja immer noch Firmen, die das schicken, per Post, sogar rein und so weiter, und dann scannen wir die und dann hat es halt immer geheißen, musst du trotzdem alles aufheben, dieses ersetzende Scannen, das ist noch nicht so ganz durch und so. Aber also ich habe auch das Gefühl, solange die da sind, sind sie da. Ne?
Ja, also du musst natürlich ein bisschen für eine Sicherheit sorgen, ne? Wenn deine gescannten Sachen irgendwann kaputt gehen oder ich habe schon alle möglichen Story erzählt, ne?
Ja.
Steuerberater abgehauen mit der Buchführung, die Daten sind zerstört, Keller unter Wasser, was weiß ich, ja. Also es kann ja alles passieren, auch mit den elektronischen Daten jetzt. Wenn du das nicht mehr dran
hast. Da haben wir ein sehr, sehr, das kann man vielleicht auch mal kurz als Tipp geben, sehr, sehr breit aufgestelltes Konstrukt. Also wir am Schluss landen sie bei uns bei Dativ Unternehmen Online. Dativ Rechenzentrum, auch einer der größten Sicherheitsbetriebe sicher in Deutschland, was Rechenzentrum angeht. Aber wir machen quasi Folgendes, wir scannen es und dann, es gibt eine Funktion in Dativ, die heißt Upload Mail. Also man kann quasi die Belege auch per E-Mail importieren.
Ja.
Und am Ende des Tages haben wir uns dann einen schönen Workflow gebaut. Wir ziehen die Belege, sobald wir sie gescannt haben, in eine Google Drive-Ablage, also in eine geteilte Ablage, wo auch das Team drauf zugreifen kann. Also auch wenn das Projektmanagement bei uns einen Beleg kriegt, dann legen die das in den Rechnungseingang. Und jetzt läuft eine Automatisierung los. Und der Rechnungseingang, und dadurch kommt es dieses mehrfache Konstrukt, schickt diesen Beleg quasi per E-Mail an Dativ. Das heißt, ich habe ihn jetzt einmal in meinem Drive, in meinem Cloud-Ordner. Ja. Jetzt habe ich den im Ausgang von meinem Mail-Postfach und ich habe ihn bei Dativ Unternehmen Online. Und sobald diese E-Mail verschickt ist, nimmt unsere Automatisierung diesen Beleg und legt die nochmal in den anderen Ordner ins Rechnungsausgangsarchiv. Und jetzt machen wir von dieser Cloud noch sechsfach Backups. Nee, ausdrücken tun wir sie nicht. Ich würde ja am liebsten auch keinen Drucker besitzen. Und davon machen wir noch Backups. Also bei uns kann tatsächlich, wenn das alles floppt, dann brauchen wir alle keine Belege und kein Finanzamt mehr, weil dann ist ganz Europa weg, sagen wir mal so.
Ja. Alles gut. Nee, das wird, ja, wie gesagt, du bist da sehr professionell aufgestellt.
Ja, ja.
Ja, nee, das war der wichtigste Tipp eigentlich, so also betriebslösungsmäßig. Dies mit extra Fehler einbauen, das höre ich so häufig nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt auch. Aber
das ist so ein Märchen einfach, ja. Olli, für gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer, die, sagen wir jetzt mal auf meinen Fall, 20 Mitarbeiter, 22 Mitarbeiter werden dieses Jahr so 2,3, 2,5 Millionen Euro machen. Wo siehst du
alles zusammen oder was? Oder jetzt eine Firma von allen?
Zwetschgen GmbH Co. KG, also meine Werbeagentur quasi.
Okay.
Das ist ja der Hauptunternehmung, ne? Also alles zusammen, andere Baustelle, aber die Werbeagentur.
Ja, okay.
Wo siehst du aus deiner Sicht jetzt, also als ehemaliger Finanzbeamter, aber auch jetzt aus deiner jetzigen Sicht, wo siehst du den größten Hebel, Steuern auch zu sparen, zu optimieren, aber verantwortungsvoll, so wie ich das gerne möchte? Also nicht auf Teufel komm raus, die Zitrone komplett auspressen, aber wo siehst du so den größten Hebel, den man heute als Unternehmen hat?
Du musst für deine Unternehmung die richtige Rechtsform finden. So, das ist eben höchst individuell. So, man muss sich da wirklich komplett sein privates Leben damit reinziehen und so. Und dann, man kann das nicht so isoliert betrachten. Deshalb habe ich auch gefragt, ist das jetzt nur das Unternehmen oder alle drumherum oder so? Du willst ja für dich persönlich wahrscheinlich die Steuern irgendwie optimieren. Nicht jetzt für eine spezielle Baustelle, sondern es muss ja am Ende bei dir das Richtige rauskommen. So, und da muss man wirklich alles in die Waagschale werfen und sich das ganze Konstrukt angucken und dann schauen, wie baue ich das am besten auf? So, was will man auch im Leben? Ist auch so eine Frage. Du kannst das jetzt für das nächste Jahr gut machen, aber in 10 Jahren kann es wieder schlecht sein.
Ja.
Das heißt, du musst schon einen langfristigen Plan haben, im besten Fall, hat man vielleicht auch nicht immer, aber wenn du den hast, dann sollte man den damit einbringen und dann alles unter dem Gesichtspunkt bewerten und aufbauen und verändern.
Also ich glaube auch tatsächlich, ich bin da sehr breit aufgestellt vom Fundament und schon mal, ich habe zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge bei uns in der Agentur eingeführt, weit, weit, weit viele Jahre, bevor das rechtliche Pflicht geworden ist.
Ja.
Weil ich eben nicht dran gedacht habe, früh eine betriebliche Altersvorsorge einzubezahlen oder in meine Rente einzubezahlen. Und also das empfehle ich.
Das ist eh verloren.
Also jetzt die Rente ist ja komplett verloren. Und ich sage halt auch immer, also ich bin jetzt enorm breit auch aufgestellt. Also am Ende des Tages habe ich in Wohnungen investiert. Es sind ganz kleine Wohnungen, die ich da
miete. Eine Wohnung immer besser.
Genau. Und dann habe ich am Ende des Tages, ich bin zum Beispiel einer, ich wohne nicht im Eigentum. Also ich wohne quasi immer in Miete, weil mein Leben hat sich so oft verändert. Mal wollte ich auf dem Land wohnen, mal wollte ich in der Stadt wohnen. Mal braucht man ein größeres Büro, dann zieht man um, dann möchte man wieder irgendwo hin. Und ich habe gesagt, ich nehme das Geld und investiere das in eigene Wohnungen, die vermiete ich weiter, dann bin ich der Vermieter und ich bleibe da flexibel. Und jetzt ist es so, dass wir gerade aktuell in eine eigene Immobilie investieren für die Agentur. Das ist also der nächste Baustein, die gewerblich dann natürlich, aber am Ende des Tages ist es dann auch wieder so ein Baustein. Und dann erspare ich jeden Monat auch in ETFs tatsächlich. Das ist auch immer was ich tatsächlich empfehlen kann.
Über ein Firmendepot oder privat?
Privat, das ist jetzt gerade alles aktuell.
Wird ja auch in der GmbH irgendwie gehen, ne?
Ja, genau. Und in der GmbH und KKG aber dann wiederum nicht, ne? Und das ist halt jetzt die Hauptunternehmung gerade, die das meiste Geld verdient. Naja, und schlussendlich, und deswegen finde ich es ganz gut, dass du sagst, dass es halt auch so individuell ist, weil die Holding-Struktur wird ja heute rauf und runter gelobt bei TikTok, aber auch das ist halt super individuell. Also du kannst nicht, schon mal, für mich wäre es zum Beispiel ideal gewesen, ich hätte vor 19 Jahren gleich mit der Holding angefangen. Ja. Aber wie willst du denn am ersten Tag wissen, dass du so viel Gas hast? Weißt du, du musst ja erstmal schauen, so.
Nein, ne? Du musst ja erstmal arbeiten irgendwie, ne?
Und dann begegnest du so vielen Leuten, also die GmbH und KKG ist ja nur entstanden, weil der Steuerberater damals halt, das war seine Lieblingsform, der hat sich keine großen Gedanken zu mir gemacht.
Ist das komplexeste Steuergeschichte, die es eigentlich so gibt.
Ja.
Also es ist auch für Prüfer, es kann sehr schwierig werden.
Ja.
Steuerberater kennen sich auch größtenteils auch zum Beispiel mit dem 15a Einkommensteuergesetz, wem das was sagt, der fällt gerade vielleicht vom Stuhl. Aber wenn du da Probleme hast, dann bist du echt verloren, ja.
Ja.
Als Finanzamt verloren, die wissen auch nicht, wie sie das regeln sollen, aber die machen es wahrscheinlich zu deinem Nachteil.
Und dann sage ich dir auch, dann hat der Steuerberater damals auch so eine Urban Legend von Steuerberatern, ja, du musst auch, wenn du einzeln quasi eine GmbH eröffnest, musst du auch 25.000 Euro einbezahlen, was halt einfach Quatsch ist, du musst 12.500 Euro einbezahlen.
Das fällt nicht weg. Ne?
Genau, und das ist immer so das, auch sowas, was die Leute nicht verstehen. Ja. Die Stammeinlage, die du da einlegst, die darfst du verwenden, du darfst sie nicht wieder abheben einen Tag später, aber wenn du Gehälter bezahlst, Büroeinrichtung, alles kannst du damit kaufen.
Ja, klar.
Das habe ich immer wieder auch bei mir in den Coachings in der Agency Gang im Inner Circle, dass da UGs auch noch sind, wo ich sage, ihr müsst auch mit den UGs, Leute.
Jetzt bin ich krass.
Ja, ihr müsst schauen, dass ihr in der GmbH seid. Ich würde mit einer UG niemals eine Webseite jetzt für 10, 20, 30, 50.000 Euro bestellen. Nee. Und dann sagen die so, ja, aber dann sind ja die 12.500 Euro gesperrt. Sag ich, wo sind die denn gesperrt? Die haben teilweise 6 Mitarbeiter. Sag ich, die zahlst du ein und eine Woche später bezahlst du deine Gehälter und ist die Seite erledigt.
Ja.
Also richtig crazy.
Also ich merke das ja in meinen DMs auch, ne? Das ist natürlich jetzt schon schwierig, GmbHs und so weiter, aber ich merke, die Leute haben auch ganz niederschwellig Probleme mit Steuern. Das fängt mit ganz, ganz simplen Sachen an, aber für die Person ist das wirklich eine ganz schlimme Belastung und das verstehe ich auch. Wenn du es nicht verstehst, was da passiert und du so viele Mythos-Kram hier und da hörst, dich belastet das. Du gehst ins Bett, du kannst nicht schlafen, du denkst dir, keine Ahnung, ich muss irgendwas machen, ich weiß aber nicht, was richtig ist und ich weiß nicht, was passiert. Aber die Leute haben so viele niederschwellige Probleme. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute nicht mehr so mit Albträumen ins Bett gehen quasi, sondern dass sie eigentlich ein bisschen, zumindest diese einfachen Sachen, dass man das aus der Welt kriegt. Ne?
Aber schau mal, Olli, hast du schon mal überlegt, ein eigenes Produkt zu bauen? Weil also die Frage...
Das ist ja überhaupt mein Problem. Guck mal, heute ist der 2.7., ja?
Ja.
Ich war bis zum 28.2. war ich noch Finanzbeamter. So, jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt sind hier knapp 4 Monate rum, oder nicht, wie viel sind rum? 3, 4 Monate?
Ja.
März, April, Mai, Juni, ja, 4 Monate sind rum. So, 4 Monate bin ich jetzt selbstständig. So, ich bin dran an ein paar Sachen. So. Ich muss wirklich sagen, was ganz crazy ist, der Tag, der fliegt so weg, ja. Hier die Zeit, oh, das war früher nicht so. Da saß ich da, dachte, wann ist Mittagspause, wann ist vielleicht mal Feierabend. Das war anders, ja. Aber jetzt der Tag, das ist crazy. Ich weiß, manchmal fühle ich mich montags, Donnerstag, als wäre Montag. Das kann doch nicht Donnerstag sein, das ist doch erst Montag eigentlich.
Ja. Ja, ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Am Ende des Tages ist halt die Zeit doch dahin, gell? Aber also, weil meine Frage rührt daher. Ja. Also, warum kannst du denn, bei mir gibt es eine Zetschke-Community, die Agency Gang gibt den Inner Circle, warum kannst du denn nicht von dem Olli ein Produkt geben, der diese, also, weil, wenn ich immer Leute frage, kennst du einen guten Steuerberater, dann sagt mir jeder, ja, also einen Steuerberater kenne ich, aber einen guten nicht, so, ne?
Steht ja auch nicht dran oder weiß ja auch nicht, ne?
Warum gibt es denn nicht irgendwas, die Schule des Lebens? Wir haben ja vorher schon gesagt, so, ne? Am Ende des Tages lernst du das alles nicht in der Schule. Du lernst so viel Bullshit, regt mich auch alles so auf. Ich war ganz schlecht in der Schule. Ich bin auch gar nicht für die Schule gemacht. Aber am Ende des Tages, wer erklärt dir das denn jetzt mal? Und das sind so, und das wäre ja auch für mich auch eine Wahnsinnsoptimierungschance, sozusagen, hey, schau mal, es gibt so viele Leute, die haben das Potenzial und jetzt gibt es da einen Olli oder eine Akademie um den Olli oder was weiß ich was, eine Online-Community.
Ich möchte Videokurse machen, ne? Ich möchte Videos aufnehmen in dem Bereich einfach.
Ja. So. Ja, und am Ende des Tages vielleicht dann auch nochmal Live-Austausch, also zu sagen, hey, ich habe da und da.
Das sowieso, ja, das sowieso.
Ja. Ja, das wäre richtig spannend. Also da wüsste ich auch, da könnte ich dir auch ganz viel aus der Agency-Gang Leute bringen und auch aus dem Inner Circle, weil das ist tatsächlich was, das nimmt einem, das fühle ich hart, was du da sagst, ne? Also es nimmt einem so eine Last, es ist so ein Damoklesschwert, was immer über dir ist. Du hast Angst, in den ersten Jahren den Briefkasten aufzumachen. Schau mal, und ich habe heute den Scheiß so zusammen, dass ich sage, ich habe vor gar nichts da Angst, weil es ist alles geregelt, es ist alles geplant, alles läuft und jetzt kannst du frei denken und an deinem Unternehmen arbeiten und nicht an der Arbeit.
Dann geht es ja eigentlich erst los. Ja. Aber da musst du ja erstmal hinkommen. Das ist ja, wie lange hat das gedauert? Ja, das ist
Katastrophe. 10 Jahre, gestimmt. 15
Jahre. Fehler hast du gemacht bis dahin.
Unmenschlich. Das ist ja auch das, warum ich Content mache, weil ich sage, es muss doch nicht jeder den gleichen Fehler machen. Das macht einfach keinen Sinn. Das bringt nichts.
Nee.
Ja. Was hältst du von diesen ganzen Steuerflüchtlingen, die da alle LLCs anmelden und Dubai und was weiß ich was?
Ich habe halt das Gefühl, bei vielen fliegt das denen auch hintenrum wieder um die Ohren, habe ich das Gefühl. Das funktioniert dann 1-2 Jahre, aber irgendwie, ne? Irgendwann haben sie wieder an der Kralle hier.
Ja.
Also, weil so einfach ist das alles nicht. So wie es sich anhört.
Ganz grundsätzlich ist ja immer so, wenn es zu einfach ist, dann funktioniert es nicht.
Das und in der Praxis, das hört sich theoretisch auch gut an, aber praktisch, ich erzähle mal ein geiles Beispiel vielleicht auch. Ne? Ich kenne auch ein paar YouTuber und so, und die machen auch relativ gute Umsätze. Die haben, sagen wir mal, einer hat 1,5 Millionen Umsatz im Jahr. So. Und YouTuber haben ja folgendes Problem. Die haben wenig Ausgaben. Du kannst dir mal ein MacBook kaufen, du kannst dir mal den 10. Monitor kaufen, du kannst dir ein Bürostuhl kaufen, aber irgendwann hast du alles und dann denkst du dir, wo soll ich jetzt noch Geld ausgeben? Das führt natürlich dazu, dass du einen hohen Gewinn hast. Weil wenn du 1,5 Millionen Umsatz hast und im Best Case vielleicht 100.000 Euro Ausgaben, was schon hochgegriffen wäre, dann hast du 1,4 Millionen Euro Gewinn. So, und dann macht diese Überweisung von 700.000, jetzt einfach gesprochen, macht jetzt nicht so Riesenfreude, ne?
Dann, also Steuern.
Ja, Steuern. Dann sitzt du da an deinem Banking und sollst jetzt hier 700.000 Euro ans Finanzamt überweisen. So, das ist jetzt nicht so der beste Moment. So, und dann kommst du natürlich auf so ein paar komische Ideen. Dann denkst du, ja gut, ich habe so ein bisschen TikTok geguckt, da rennen auch ein paar rum und hier und da und da wird was erzählt, dann machen wir so und so. Und derjenige hatte auch die Idee, da muss ich mal ran an das Thema. Und dann hat er sich eine Gestaltung eingekauft, auch von so einem plakativen Gestaltungssteuerberater. Das hat so um die 15.000 Euro gekostet. Der hat die Idee hat er ihm verkauft. Der hat aber gesagt, ja, das sind hier Urteile, das habe ich ja alles da drin. Das war auch alles super präsentiert. Schöne PowerPoint, was weiß ich, was es alles gibt, Notion, hin und her, ne, alles schön mit Bildern und so. Sah super aus, sah auch hochwertig aus für 15.000 Euro. Dann hat er es mitgenommen. Der hat aber gesagt, wenn das sind Urteile bei, das kann funktionieren, aber wir nehmen da jetzt keine Garantie oder so. Ne? Wenn das in die Hose geht, dann sind wir da raus. Dann ist er damit zu seinem Steuerberater gegangen, hat gesagt, hier, mach das fertig, setz das um. Der hat gesagt, ja, mache ich. Ist vielleicht nicht so eine geile Idee, aber was hat jetzt gekauft? Wir machen das. Zusätzlich ist dann auf die Idee gekommen, Gewerbesteuer ist ja auch noch so ein Problem. Gibt ja verschiedene Gewerbesteuerhebesätze. Den Sitz verlege ich auch noch mal so ein bisschen in so eine Stadt. Da haben wir nur 280% Hebesatz. Dann zahle ich nämlich gar keine Gewerbesteuer, weil die Gewerbesteuer wird auf die Einkommensteuer angerechnet. Gewerbesteuer ist gar nicht so ein Riesenproblem. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Auf jeden Fall die zwei Sachen hat er gemacht. Eine Gestaltung eingekauft und einen Sitz verlegt, da, um Steuern zu sparen. Hat die Erklärung abgegeben. Was ist passiert? Er hat eine Betriebsprüfung provoziert damit. Weil Finanzamt hat sich gedacht, wie, der zieht jetzt dahin um? Ah ja, der will ja bestimmt Gewerbeschutz sein. Was ist das hier noch für eine komische Gestaltung? Ah ja, da machen wir jetzt mal eine Betriebsprüfung. Dann ist sie gekommen und die hat natürlich das auf links gedreht. Aber nicht nur das, sondern die gucken sich ja dann, wenn sie das schon so super Bröcke haben, dann guckst du natürlich auch alles andere auch noch an. Und dann fliegt die nicht nur das um Ohren, dann fliegt die ganze andere Kleinscheiß auch noch um Ohren. Plus die Beratungskosten und was der für einen Stress hatte, plus Kosten, ne, also das ist wirklich crazy. Das zu dem Thema LLC und Gestaltung hier und das so machen und
ja.
Die Frage ist, was willst du? Ne? Und was ist praktikabel? Und das ist halt die Sache. Ich kann halt vieles auch beurteilen aus einer Perspektive, was geht mit dem Finanzamt, was geht nicht oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, der bessere Ansatz.
Ja.
Das so zu optimieren, dass das aus perspektivisch Finanzamt gut ist.
Ja. Und vielleicht auch einfach mal, um wieder zum Anfang zurückzukommen, einfach mal anrufen in seinem Finanzamt.
Oder andere Fragen zu stellen. Ja, und wahrscheinlich kriegst du auf blöd auch eine Antwort, ne? Also wie ich dachte, die sind überrascht, wenn so jemand einer anruft und so eine Frage stellt.
Ja.
Und wahrscheinlich haben die dann auch Bock drauf und sagen wir, was sie meinen.
Ja. Olli, ich glaube, das ist so ein Thema, wir könnten jetzt noch 5 Stunden weiter. Jetzt haben wir schon eine Stunde. Ich würde mich freuen, wenn du auch immer mal wieder hier bei Apparat im Podcast bist, vielleicht auch zu einzelnen Themen und so weiter. Ich glaube, das war jetzt für viele, natürlich ist Finanzen und Finanzamt ist immer ein schwieriges Thema, aber ich glaube, da war jetzt unglaublich viel Praktikables auch so dabei. Ne? Und am Ende von meinem Podcast, am Ende von meinem Podcast ist ja immer so, da gebe ich immer einen Rat an meinen Gast und fordere auch einen Rat ein. Und Olli, mein Rat an dich wäre, ich würde das auf jeden Fall verfolgen mit irgendeiner, mit diesen Videos, mit einem einfachen Format. Du bist ja auch ein Typ, wenn man dich sieht, so, das kann man gut annehmen und so, um dieses Thema zu verstehen, weil ich glaube, da draußen schlummern so viele Leute, die so viel Potenzial haben und so viel Angst vor diesem ganzen Thema haben. Und wenn man die schaffen und wenn du nur schaffst, dass 10 von denen sich selbstständig machen und erfolgreich werden, dann ist ja auch wieder allen geholfen, weil am Ende des Tages, zahlen die auch wieder Steuern und machen auch das Land wieder besser. So.
Ja. Das hört, ja, ich bin da dran, ne? Vielleicht gibt es dann, ich bin auch connected mit ein paar Leuten und so, und es gibt welche, die mir da helfen können und etc.
Ja.
Ich muss es halt dann umsetzen, ne? Muss die Zeit finden. Aber wie gesagt, jeden Tag mache ich etwas, was in die richtige Richtung führt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ne? Man darf sich auch nicht überwältigt fühlen von den ganzen Sachen. Man muss
braucht auch eine Struktur. Also es ist umso wichtiger, wenn man gerade aus so einem sehr strukturierten Ding kommt wie du, dass wenn man jetzt ganz frei ist, sich selber auch eine ganz klare Struktur baut, um sie nicht zu verlieren den ganzen Tag. So.
Genau, ja. Deshalb, ich mache jeden Tag, versuche ich das alles ein bisschen besser zu machen und was zu erweitern und zu verbessern. Aber die Struktur, da brauche ich noch ein bisschen für, wahrscheinlich nach dem Juli, im August, da wird schon ein bisschen mehr Klarheit sein und dann geht es, denke ich, von da besser voran noch.
Ja.
Aber das ist ein super Tipp und den habe ich auch so im Auge eigentlich.
Wunderbar. Was hast du für einen Rat für mich, Olli?
Ja, also wir haben ja heute schon viele Sachen angesprochen. Also ich denke mal, du setzt schon wirklich viel um, ne? Also durch deine Fehler und durch deine Erfahrungen, jetzt 19 Jahre hast du gesagt, machst du das, glaube ich, ne? Da ist schon so viel hängen geblieben, du bist ja schon auf einem guten Level. Aber was du jetzt sagst mit Umstrukturierung, ich würde nochmal, weil du sagst, das ist auch alles entstanden, weil der Steuerberater so eine Idee hatte, ich würde jetzt nochmal alles auf den Tisch werfen, was du da hast an Unternehmungen oder auch was du noch geplant hast und das jetzt alles mal in eine Struktur gießen. So, die dann funktioniert und die auch vielleicht für die Zukunft gut aufgebaut ist. Und das, je mehr Größenordnung du hast, je mehr Umsatz du hast, je mehr Kapital da ist, umso besser kann man das tatsächlich auch machen.
Ja, also alles, was neu entsteht, fließt zum Glück schon in die Holding. Also es geht nur um die Werbeagentur aktuell.
Ja.
Aber ja, hast du mir jetzt auch geholfen. Also habe ich auch so das Gefühl, das lasse ich mal jetzt erstmal noch auf Eis liegen und schaue, dass die anderen Unternehmungen, die da jetzt in den letzten Jahren auch entstanden sind, die sind schon super gut in der Management GmbH drin oder drunter. Ja. Und ja, ist auch mein Gefühl heute, auch nach dem Gespräch, da danke ich dir sehr.
Gerne. Und mach auf jeden Fall das mit dem Podcast weiter. Hol da Leute rein, irgendwie die einfach frei quatschen und dann ist das, glaube ich, eine coole Sache. Ich habe mir heute auch ja zum ersten Mal den Podcast angehört, eine ganze Folge. Und das ist sehr angenehm. Also es ist noch ist ein anderes Konzept. Ne? Ist nicht dieses, wir haben ein Thema und dazu wird jetzt geredet, sondern so soll es, glaube ich, auch sein mit Podcast.
Macht mir auch richtig Spaß. Also da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Es ist auch schon sehr viel in der Pipeline.
Ja, sehr cool, sehr cool.
Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gerne, gerne.
Alles Gute für dich.
Dir auch, Hannes.
Mach's gut.
Bis bald. Ciao, ciao.